Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir alle haben Gewohnheiten, auch wenn du ein Eichhörnchengehirn hast oder super individualistisch lebst. Du kannst nicht anders, weil dein Gehirn einfach so verdrahtet ist. Dein Gehirn baut automatisch Gewohnheiten auf, um Energie zu sparen. Aber das Problem ist nicht so sehr, Gewohnheiten aufzubauen, sondern die richtigen Gewohnheiten aufzubauen. Also wie können wir dafür sorgen, dass wir die Routinen aufbauen und vor allem beibehalten, die uns wichtig sind und nicht die unerwünschten? Das schauen wir uns heute in dieser Podcast-Folge mal zusammen an. Ich war lange Zeit überzeugt, dass ich keine festen Gewohnheiten habe. Ich stehe nicht zu einer festen Zeit auf. Ich gehe ganz sicher nicht zur immer selben Zeit ins Bett. Ich habe keine Sportroutine, obwohl ich mir echt Mühe gegeben habe, eine aufzubauen. Und sogar die Sache mit dem Zähneputzen, die Experten immer wieder als Beweis zitieren, dass wir alle bestimmte Gewohnheiten haben, ist bei mir kein Automatismus. Stattdessen kämpfen Hirni und Couchy zweimal täglich in mir darum, wer sich durchsetzt. Hirni, meine Vernunft, die weiß, dass regelmäßiges Zähneputzen wichtig ist. Oder Couchy, meine Bequemlichkeit, die findet, dass die elektrische Zahnbürste viel zu laut ist und dass alles viel zu lange dauert und viel zu langweilig ist. Bäh. Aber Wendy Woods schreibt in ihrem Buch Good Habits, Bad Habits, dass 43% aller Handlungen Gewohnheiten sind. Also 43% der Dinge, die wir jeden Tag so machen, machen wir aus Gewohnheit. Und die Frau muss es wissen. Immerhin hat sie viele der Studien, die es heute zur Gewohnheitsbildung gibt, selbst geleitet oder begleitet als Wissenschaftlerin. Und das Buch Good Habits, Bad Habits ist wirklich eine Herzensempfehlung von mir. Good Habits, Bad Habits und die 1%-Methode von James Clear. Mehr musst du eigentlich nicht lesen zur Gewohnheitsbildung. Das war's. Damit funktioniert das. Gewohnheiten sind Handlungen, die wir oft wiederholen und zwar immer im gleichen Kontext, dazu sage ich gleich noch was, und immer mit dem Ziel, dafür belohnt zu werden. Das ist die Definition von Gewohnheit. Unser Gewohnheit-Ich löst eine Handlung aus, bevor wir überhaupt darüber nachdenken können. Das ist der Unterschied zum bewussten Ich, denn das bewusste Ich braucht dafür viel, viel länger, weil es erstmal abwägt. Also, will ich das jetzt wirklich machen? Gibt es eine Alternative? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das anstrengend? Ist das nicht anstrengend? Das Gewohnheits-Ich denkt darüber nicht nach, das macht einfach. Und deshalb sind Gewohnheiten so mächtig. Das eine ist ein Automatismus, das andere ist eine Entscheidung. Gewohnheiten sind ein Automatismus, das bewusste Ich trifft Entscheidungen. Stellt sich heraus, nach dieser Definition von Gewohnheiten habe ich eine Menge davon. Ich habe also eine Menge Dinge, für die ich mich nicht bewusst entscheide. Leider finde ich allerdings nur wenige davon wirklich gut. Wendy Wood schreibt in ihrem Buch, Achtung Zitat, letztlich sind Gewohnheiten eine Art mentale Abkürzung, die wir nehmen, um nochmal belohnt zu werden. Denn Gewohnheiten bestehen eben, wie gesagt, immer aus diesen drei Teilen. Kontext, Belohnung und Wiederholung. Und was wiederhole ich so in meinem Leben? Essen, shoppen und prokrastinieren. Ja, nee, also ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber diese drei Dinge sind bei mir leider tatsächlich Gewohnheiten, von denen ich ja bisher nicht mal wusste, dass es Gewohnheiten sind. Aber das sind alles Handlungen, die direkt eine Belohnung für mich mitbringen, weil ich damit entweder unbehagliche Gefühle vermeide oder sogar, wenn auch nur kurz, schöne Gefühle auslösen kann. Wenn ich also offensichtlich doch in der Lage bin, Gewohnheiten zu folgen, wie sorge ich jetzt dafür, dass es die richtigen werden? Dazu hat Wendy Wood übrigens erstmal eine schlechte Antwort. Wissen ändert an deinen Gewohnheiten rein gar nichts. Sie zitiert zum Beispiel Studien, die beobachtet haben, wie sich Anti-Zigaretten-Kampagnen oder Kampagnen für gesündere Ernährung ausgewirkt haben. Es stellte sich heraus, hinterher wusste zwar ein Großteil der Befragten viel, viel mehr über die gesundheitlichen Vorteile von gesunder Ernährung oder die Nachteile vom Rauchen, aber sie haben trotzdem weiter geraucht und Pizza, Chips und Cola zu sich genommen. Und warum? Weil diese Art von Ernährung und das Rauchen eine Gewohnheit war, ihre Gewohnheit war. Und Gewohnheiten werden im prozeduralen Gedächtnis gespeichert. Kannst du jetzt wieder vergessen, hast du einfach mal gehört. Und was im prozeduralen Gedächtnis gespeichert ist, kann durch Wissen nicht geändert werden, denn das wird in einem anderen Gehirnteil abgelegt. Das war für mich erstmal sehr deprimierend, weil ich ja eigentlich das Buch gelesen habe in der Hoffnung, dass ich da all die Dinge lerne, die dazu führen, dass ich dann gute Gewohnheiten aufbaue. Aber irgendwie war es auch tröstlich, denn ganz im Ernst, wie lange versuche ich schon abzunehmen? Ich weiß theoretisch genau, wie das geht. Ich weiß theoretisch auch genau, warum es bei mir nicht funktioniert gerade. Aber ich war in meinem ganzen Leben erst ein einziges Mal erfolgreich. Und da habe ich nur deshalb erfolgreich 15 Kilo abgenommen, weil mein Morbus Crohn eine so heftige Entzündung im Darm ausgelöst hat, dass ich nicht mal Wasser trinken konnte, ohne mich hinterher vor Schmerzen zu krümmen. Das ist also keine valide Strategie, die ich wiederholen will. Was also tun? Ich antworte dir mit einem weiteren Zitat aus dem Buch. Vergeben Sie sich als erstes selbst und fangen Sie damit an, Ihr Leben zu vereinfachen, indem Sie sich die Kontexte ansehen, in denen Sie leben. So, was ist jetzt ein Kontext? Als Kontext gilt alles, was deine Gewohnheit auslöst. Das kann eine bestimmte Tageszeit sein, zum Beispiel, weil du immer nach Feierabend eine Runde um den Block drehst. Das können aber auch andere Menschen sein, zum Beispiel, wenn du immer Kuchen isst, wenn du dich mit deiner besten Freundin triffst. Und auch deine Umgebung ist ein Kontext. Etwa wenn du in der Ecke deines Arbeitszimmers gut sichtbar die Gitarre aufstellst und deshalb auch regelmäßig übst, statt sie in ihrem Koffer auf dem Schrank zu verstecken. Wenn du die 1%-Methode von James Clear gelesen hast, dann kommt dir das vermutlich bekannt vor. Er schreibt von Auslösereizen statt Kontexten, gemeint ist aber dasselbe. Interessant war für mich, Kontext ist viel, viel, viel wichtiger als Willenskraft, wenn es um Gewohnheitsbildung geht. Willst du eine Routine aufbauen oder ändern, musst du dich anfangs zwingen, sie regelmäßig zu wiederholen. Erst nach einer gewissen Zeit, und das sind nicht die berühmten 21 oder 30 Tage, sondern das variiert ganz, ganz stark, je nachdem, was für eine Gewohnheit du aufbaust und wie du drauf bist, wie lange du das wiederholen musst, bewusst wiederholen musst, bevor es ein Automatismus wird. Aber du musst dich am Anfang jedenfalls erstmal bewusst zwingen, das zu wiederholen. Und die meisten Menschen versuchen das mit Willenskraft. Die ist aber begrenzt und sie ist nur unzuverlässig verfügbar. Und viel effektiver wäre es deshalb, deine Umgebung so zu verändern, dass die gewünschte Handlung einfach wird. Auch das kennst du von James Clear. Er hat da sein sehr berühmtes Beispiel sozusagen, wenn du morgens Sport machen willst, dann leg dir die Sportmatte vor den Schreibtisch, sodass du erst arbeiten kannst, wenn du sie weggeräumt hast. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du sie wegräumst, ohne vorher wenigstens kurz zu trainieren, ist sehr gering, weil es sich scheiße anfühlt. Also, wenn du eine winzige Kleinigkeit in deinem Kontext veränderst, kann das deine gesamte Gewohnheit verändern. Es kann übrigens auch deine gesamte Gewohnheit vernichten. Das kann gut sein, wenn es eine schlechte Gewohnheit ist. Es kann aber auch richtig ätzend sein, wenn es eigentlich eine gute Gewohnheit ist. Also du musst auf deinen Kontext achten. Wenn sich der Kontext verändert, setzt nämlich das bewusste Denken wieder ein. Also dann ist kein Automatismus, keine Gewohnheit mehr da. Die Handlung kann nicht mehr automatisch ablaufen, sondern du musst halt jetzt wieder entscheiden, was du tun willst. Und das ist bei guten Gewohnheiten eben mitunter tödlich. Wenn du es zum Beispiel... Wenn du es gewohnt bist, dich jeden Mittwochabend mit einer Freundin zur Zumba-Stunde im Fitnessstudio zu treffen, wirst du jeden Mittwochabend automatisch deine Tasche packen und zum Studio fahren, sobald es eine Gewohnheit geworden ist. Wenn nun aber die Freundin plötzlich krank ist, entfällt ein Teil des Kontexts und plötzlich fängt dein Gehirn an abzuwägen, was dafür spricht, allein zu gehen und was dafür spricht, die Stunde heute ausfallen zu lassen. Aber du kannst dir auch diesen Mechanismus zunutze machen. Wendy Wood erzählt zum Beispiel von einer Studie, in der die Teilnehmer an einem Tisch saßen, auf dem eine Schale, Popcorn, irgendwas Leckeres jedenfalls, stand. Und solange sie die ganz bequem erreichen konnten, aßen die Teilnehmer auch davon. In dem Moment, in dem die Schale ein winziges Stück außer Reichweite gestellt wurde, nahmen sie sich viel seltener von dem Popcorn. Also die haben das immer noch gesehen, es stand immer noch auf dem Tisch, sie haben es auch immer noch gerochen. Aber allein, dass man sich hätte strecken oder aufstehen müssen, um sich was davon zu nehmen, diese winzige Änderung im Kontext hat gereicht, um viel weniger davon zu essen. Wenn du also den Kontext, der bisher eher ungewollte Gewohnheiten auslöst, veränderst, kannst du auch hier die Reizreaktionskette unterbrechen. Das heißt nicht, dass du dann gar kein Popcorn mehr isst. Hallo, ich meine, das Zeug duftet ja immer noch lecker. Aber du entscheidest dich dann, bewusst dafür, dass du es jetzt isst. Es ist kein Automatismus mehr. Und dabei ist die Chance deutlich größer, dass du dich eben auch immer wieder dagegen entscheidest. Und wenn du gleichzeitig einen Kontext schaffst, der eine bessere Ersatzgewohnheit auslöst, kannst du mit der Zeit alte Routinen ersetzen. Aber Achtung, du kannst Routinen wirklich nur ersetzen. Du kannst sie nicht ablegen. Denn wie gesagt, Gewohnheiten lassen sich von Wissen und Wollen nicht manipulieren. Dafür laufen sie viel zu schnell, viel zu automatisch im Gehirn ab. Du hast keine Zeit zu intervenieren. Doch um eine ungewollte Gewohnheit durch eine gewollte Gewohnheit zu ersetzen, muss sich die neue, und da wird es wieder tricky, für dein Gehirn nach einer Verbesserung anfühlen. Die Idee, neben die Schokolade einen Obstteller zu stellen, wird also vermutlich nicht allzu erfolgreich sein, es sei denn, du kannst Schokolade nicht leiden und liebst Obst. Kontext ebnet den Weg und Wiederholung bringt den Motor auf Touren. Aber wenn sie in diesem Prozess keine noch so kleine Belohnung für ihre anfänglichen Anstrengungen erhalten, wird es nie dazu kommen, dass eine Gewohnung von selbst funktioniert, schreibt Wendy Wood dazu. Und am besten funktionieren übrigens unerwartete Belohnungen. Warum? Weil Belohnung die Dopaminausschüttung im Gehirn erhöht und besonders viel davon flutet unser Gehirn, wenn wir nicht damit rechnen. So, und jetzt frag mich aber nicht, wie du dir selbst unerwartete Belohnungen basteln sollst. Ich habe keine Ahnung und das verrät auch das Buch von Wendy Wood nicht. Wenn du eine Idee hast, schreib sie mir gerne per E-Mail. E-Mail-Adresse ist wie immer in den Shownotes. Genau, aber zum Glück funktioniert Belohnung auch ohne den Überraschungseffekt, damit sie wirklich dazu führt, dass aus der belohnten Handlung eine Gewohnheit wird, muss sie aber unmittelbar und bei jeder Wiederholung erfolgen. Das Dopamin, das bei der Bildung von Gewohnheitsverbindungen im Gehirn hilft, das wirkt nämlich nur ungefähr eine Minute. Also sich mit einer Massage zu belohnen, wenn man einen Monat lang dreimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen ist, bringt gar nichts. Du wirst auch nach dem Monat immer noch keine Fitnessstudio-Gewohnheit aufgebaut haben, weil es keine direkte Belohnung nach jedem Fitnessstudio-Gang ging. Und das war übrigens eine Stelle im Buch, bei der ich mich wieder sehr bestätigt gefühlt habe, denn Belohnungsaufschub, also ich muss etwas x-mal machen, bevor ich mich belohnen darf, funktioniert für mich ja überhaupt nicht, kann ich null. Und jetzt muss ich das auch nicht mehr lernen, denn bringt ja eh nichts. Jedenfalls nicht, um bessere Gewohnheiten aufzubauen. Genau, und am besten funktionieren Belohnungen, die der Handlung selbst innewohnen. Leider. Denn das ist exakt mein Problem. Essen zum Beispiel. Essen schmeckt gut und löst positive Gefühle in mir aus. Zack, Belohnung. Und weil ich das schon mein ganzes Leben lang so mache, ist Essen, wann immer ich gestresst, traurig, wütend, voller Selbstzweifel oder einfach nur unterstimuliert bin, einfach meine Gewohnheit. Aber es ist keiner, an der ich jetzt unbedingt rational hänge. Das ist meinem Gewohnheitsgehirn aber völlig egal. Denn wie gesagt, Wissen und Wollen spielen keine Rolle. Was Spaß macht, hilft bei der Gewohnheitsbildung. Kleiner Exkurs, fand ich aber interessant. Interessanterweise kann die Wiederholung selbst zur Belohnung werden. Wendy Wood verweist dabei übrigens auf all die 6-Jährigen dieser Welt, die ihre Eltern zwingen, zum 230. Mal die Eiskönigin zu schauen. Und für die halt die Wiederholung selbst die Belohnung ist. Und mit jeder Wiederholung mögen diese 6-Jährigen den Film ein bisschen mehr. Das nennt sich der sogenannte Mere Exposure Effekt. Wir mögen, was wir kennen und oft wiederholt haben. Egal, ob wir das von Anfang an gemocht haben. Das können wir übrigens nur ändern, wenn wir stattdessen etwas Neues oft wiederholen, das unser Gehirn als lohnend betrachtet. Was ich an dem Buch besonders spannend fand, ist übrigens, dass eine Gewohnheit auch bleibt, wenn später die Belohnung wegfällt. Als ob unser Gehirn sich die Belohnung quasi dazu denkt, weil es die Handlung damit erlernt hat. Das funktioniert aber tatsächlich erst, wenn sie im Gewohnheitsgehirn angekommen ist, also wenn sie schon automatisch abläuft, sobald der Kontext da ist, der sie dann auslöst. In der Phase, in der du die Gewohnheiten aufbaust, also in der du dich aktiv entscheiden musst, die Handlung in immer gleichem Kontext immer wieder gleich zu wiederholen, geht ohne Belohnung gar nichts. Und dazu gibt es tatsächlich in Good Habits, Bad Habits, also in dem Buch von Wendy Woods, auch zahlreiche Beispiele. Zum Beispiel zitiert sie aus einer Studie, in der Studierende regelmäßig zum Sport gingen. Und der Kontext war immer derselbe. Diejenigen, die den Sport mochten, also durch den Sport selbst belohnt wurden, haben nach einer gewissen Zeit nicht mehr entschieden, zum Sport zu gehen, sondern sind automatisch gegangen, wenn der Kontext stimmte, also Tag oder Uhrzeit oder so. Aber diejenigen, die den Sport nicht als lohnend empfanden und auch keine andere Belohnung etabliert hatten, die haben auch nach vielen, vielen Wiederholungen keine Gewohnheit aufgebaut, sondern mussten sich jedes einzelne Mal neu bewusst entscheiden, zum Sport zu gehen. Und dass das über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt ist, weil man irgendwann die Willenskraft einfach nicht mehr aufbringt, ist einleuchtend, finde ich. Genau, also lass uns nochmal kurz zusammenfassen, was wir tun können, um endlich die Gewohnheiten aufzubauen, die wir gerne in unserem Leben hätten. Erstens, nutze bestehende Routinen. Verknüpfe neue Gewohnheiten mit bereits etablierten Verhaltensweisen. So hast du einen Kontext, einen immer gleichen Kontext, der das auslöst. Möchtest du beispielsweise mehr Obst essen, dann leg dir eine Banane neben die Kaffeemaschine, sodass du sie automatisch siehst, wenn du morgens deinen Kaffee zubereitest oder so. Zweitens, gestalte deine Umgebung um. Richte deine Umgebung so ein, dass sie deine gewünschten Gewohnheiten unterstützt. Wenn du mehr lesen möchtest, platziere also Bücher an gut sichtbaren Stellen in deiner Wohnung. Und zwar an allen gut sichtbaren Stellen. Kleiner Extra-Tipp, Klo ist ein guter Punkt. Möchtest du weniger Süßigkeiten essen, dann verbann sie aus deinem Sichtfeld. So, also gestalte deine Umgebung so, dass die Gewohnheiten, die du etablieren willst, einfach werden und die, die du loswerden willst, schwierig werden. Drittens, starte klein. Beginne mit kleinen, leicht umsetzbaren Schritten. Statt dir also vorzunehmen, jeden Tag eine Stunde zu trainieren, fang mit 5 Minuten an. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei bleibst und irgendwann automatisch dein Pensum erhöhst, ist viel, viel höher. Viertens, schaff positive Assoziationen. Verknüpfe die neue Gewohnheit mit etwas Angenehmem. Da sind wir wieder bei Belohnung. Möchtest du also mehr Sport machen, dann such dir den aus, der dir am meisten Spaß macht, statt danach zu gehen, was die meisten Kalorien verbrennt. Denn du weißt ja jetzt, ohne Belohnung keine Gewohnheit. Fünftens, reduziere Hindernisse. Identifiziere Faktoren, die dich von deiner gewünschten Gewohnheit abhalten können und beseitige sie. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wenn du dich tagsüber zum Beispiel oft beim Scrollen auf Social Media erwischst, dann installiere eine Software, die diese Apps nach einer bestimmten Zeitspanne sperrt. Und sechstens, sei geduldig. Gewohnheiten brauchen Zeit, um sich zu festigen. Woods Forschung zeigt, dass es bei Sport und Ernährung zum Beispiel durchschnittlich 66 Wiederholungen dauert, bis eine neue Verhaltensweise zur Gewohnheit wird. Bei anderen Gewohnheitsänderungen kann das viel, viel länger dauern. Da kann auch ein Jahr oder mehr ins Land gehen. Also bleib dran, auch wenn es dir anfangs schwer fällt und fall nicht in die, jetzt ist eh schon egal, Falle. Woods hat in ihrem Buch zum Beispiel auch nachgewiesen, dass wenn man einmal aussetzt, also wenn man zum Beispiel einmal nicht zum Sport geht, das noch nicht die gesamte Gewohnheit cancelt. Wenn etwas einmal eine Gewohnheit ist, wird sie wieder ausgelöst, wenn du den richtigen Kontext schaffst. So, und jetzt lass uns noch mal ganz kurz darüber reden, was für Faktoren, Gewohnheiten, die du schon ausgebildet hast, die also eigentlich schon funktionieren, gefährden können. Stress und Müdigkeit. In Zeiten von Stress oder Erschöpfung fallen wir leicht in alte Verhaltensmuster zurück. Das heißt, Gewohnheiten haben dann eigentlich Hochkonjunktur, weil der Gehirn zu erschöpft ist für aktive Entscheidungen. Es greift also auf Automatismen zurück. Aber eben leider auch auf die ganz alten, die du eventuell gerade geändert hast oder ändern willst. Also sei in Phasen von Stress und Müdigkeit besonders achtsam und versuch, deine neuen Gewohnheiten aufrechtzuerhalten, selbst wenn du sie vielleicht nicht in vollem Umfang ausführen kannst. Auch problematisch, Veränderungen im Kontext. Du fährst in den Urlaub, du ziehst um oder du hast einen neuen Job. Das sind alles riesige Veränderungen in deinem Kontext. Das heißt, etablierte Gewohnheiten werden dadurch mal mindestens durcheinander gebracht, vielleicht sogar geschreddert. Versuch also in solchen Situationen, deine neuen Gewohnheiten an den veränderten Kontext anzupassen, und zwar möglichst schnell. Das kann auch bedeuten, dass du sie neu einüben musst, bevor sie wieder automatisch ablaufen. Also einfach sei darauf vorbereitet. Zu viele Veränderungen auf einmal, ebenfalls tödlich. Wenn du versuchst, zu viele neue Gewohnheiten gleichzeitig zu etablieren, kann das überwältigend sein und es kann dazu führen, dass du vielleicht für die einzelnen Gewohnheiten länger brauchst, um sie zu automatisieren, oder dass es gar nicht funktioniert. Also konzentriere dich lieber auf 1 oder 2 Veränderungen und festige diese, bevor du weitere hinzufügst. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Tipp ist gut, aber für mich zum Beispiel funktioniert er auch nicht. Ich bin dafür zu ungeduldig. Und was auch ein Problem ist, ist mangelnde Flexibilität. Wenn du einmal von einer neuen Gewohnheit abweichst, dann, wie gesagt, betrachte es als vorübergehenden Rückschlag, aber nicht als Scheitern. Du musst nur aufpassen, dass das Aussetzen nicht zu einer neuen Gewohnheit wird. Das wäre dann kontraproduktiv. Aber ansonsten sind Gewohnheiten recht resilient. Sobald du wieder den richtigen Kontext aufrufst, wird auch deine Gewohnheit wieder kicken. Genau, so. Mit diesem Wissen, das nichts dazu beiträgt, Gewohnheiten auszubilden, wie wir ja gelernt haben, aber mit diesem Wissen bin ich gerüstet für meinen September, beziehungsweise September, Oktober, November, Dezember. Denn das restliche Jahr will ich dafür nutzen, mich ein bisschen mehr um mich selbst zu kümmern. Mein Hausarzt hat mir da in meinem Blutbild ein paar, wie soll ich sagen, Warnmeldungen gefunden und mir dringend ans Herz gelegt, etwas zu ändern. Und deshalb werde ich versuchen, die E2B zu ändern. E2B ist eine Erfindung von mir selbst, um nicht immer wieder sagen zu müssen, Erholung, Ernährung, Bewegung, E2B. Aber darauf werde ich mich konzentrieren und auch hoffe, dass ich da in irgendeiner Weise imstande bin, bis zum Jahresende zumindest kleine gute Gewohnheiten für diese drei Bereiche auszuführen oder zu etablieren. Und wie mir das gelingt und wie ich das mache, was ich da experimentiere. Wenn du magst, folg mir gerne auf Instagram, denn da werde ich in Zukunft in den Stories ein bisschen mehr davon erzählen, glaube ich. Und natürlich wird es auch eine Podcast-Folge dazu geben in ein paar Wochen oder Monaten, die dir erzählt, wie erfolgreich oder auch nicht ich damit war. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg dabei, deine eigenen guten Gewohnheiten aufzubauen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.